Und ich habe diese Predigt unter das Thema gestellt: Die Begegnung mit Christus verändert alles. Genau das sehen wir. Die Begegnung mit Christus verändert alles. Und wir haben dazu diese drei Aufrufe, die ich dich und auch mich selbst heute Morgen, wozu ich dich aufrufen möchte. Erstens, lebe in Erwartung auf Christus, so wie Simeon in Erwartung auf Christus war, ihn zu sehen, ihm zu begegnen. Lobe Christus, so wie Simeon Gott den Vater gelobt hat, aber auch wir, und das möchte ich betonen, dürfen auch Gott Christus loben. Und drittens, lehne Christus nicht ab. Viele werden zu Fall kommen, manche werden auferstehen, werden nachher darüber nachdenken. Aber als drittes der Aufruf, lehne Christus nicht ab. Und das Ziel heute ist es, dass du verstehst, dass die Begegnung mit Christus dein Leben gänzlich verändert. Und damit spreche ich zu all denjenigen, die schon eine Beziehung zu Christus haben, die mit Jesus leben. Mit deiner Bekehrung hat sich einfach alles verändert. Deine Stellung zu Gott hat sich verändert. Du hast Frieden mit Gott. Du bist von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gekommen. Du bist vom Tod zum Leben gekommen. Du bist gerechtfertigt, du bist gereinigt, du bist gerettet. Du wirst ewig bei Gott im Himmel leben, und wenn du stirbst oder Christus wiederkommt und dich nach Hause holt. Bis dahin verändert auch deine tägliche Beziehung, deine tägliche Begegnung mit Christus dein Leben. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber auf der anderen Seite spreche ich auch zu all denjenigen, und das tut Lukas eben auch mit seinem Evangelium, die noch nicht an Jesus Christus glauben, die Jesus Christus noch nicht persönlich kennen. Und wenn du heute hier sitzt und Christus noch nicht persönlich begegnet bist, ihn noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann gilt diese Herausforderung für dich. Die Begegnung mit Christus verändert alles. Und so ist es. Dieser Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, der Arzt, der hat an den sogenannten Theophilus geschrieben. Es war ein Heide, jemand, der eben nicht jüdischer Abstammung war. Und damit ist all das, was Lukas aufgeschrieben hat, besonders auch für uns geschrieben, damit wir mehr verstehen, was es mit Christus auf sich hat und was er für dich und für mich getan hat. Deutlicher als alle anderen drei Evangelien schreibt er über Jesus als Menschen. Als Jesus, der Mensch, der Schwächen hatte, aber der vor allem auch diese Beziehung zum Vater im Gebet suchte, ganz besonders im Lukas-Evangelium. Jesus hat verstanden, wie Menschen sich fühlen, und das kommt bei Lukas heraus. Er kannte all die Versuchungen. Und so will Lukas letzten Endes mit seinem Evangelium uns deutlich machen, genau wie dem Theophilus, dem ursprünglichen Empfänger, wer Christus ist, und er möchte dich und mich zu Christus führen. Und damit kommen wir zu diesem ersten Punkt. Lebe in Erwartung auf Christus. Und wenn wir gleich diese ersten Verse nochmal lesen, achtet darauf, wie sehr der Heilige Geist hier betont wird, wie er am Wirken ist. Vers 25. Siehe, es war ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Der Heilige Geist ist gewissermaßen die entscheidende Komponente zu unserem ersten Punkt. Der Heilige Geist hat nämlich eine Hauptaufgabe gewissermaßen, die wir in Johannes 16, Vers 14 finden, und zwar Christus zu verherrlichen. Christus zu verherrlichen, ihn groß zu machen, Christus zu ehren. Er ist es auch, der dir und mir eine Sehnsucht schenken kann, eine Erwartung auf Christus, so wie Simeon sie hatte, Christus zu begegnen, immer und immer wieder. Der Heilige Geist weckt in dir diese Sehnsucht. Das ist Gottes Seite, wie er wirkt in dir, durch seinen Geist. Und gleichzeitig gibt es eine menschliche Seite und eine menschliche Verantwortung. Und ich frage dich, lässt du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben? Willst du überhaupt Gemeinschaft mit diesem Jesus haben? Wie sehr willst du überhaupt in seiner Nähe sein, ihm begegnen? Es bedeutet ja Veränderung, es bedeutet Einfluss auf dein Leben. Und eine weitere Frage, was hält dich davon ab, Christus zu begegnen? Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du froh sein, dass du den Geist hast. Dieser Geist, der dir hilft in deinem täglichen Leben. Der Geist, der dich nicht alleine lässt in dem Kämpfen mit der Sünde, mit den Problemen, mit den Ängsten, mit den Sorgen. Und im Gegensatz zu Simeon, der noch in einem anderen, ich sag mal, Zeitalter gelebt hat, ist der Heilige Geist für immer bei dir. Er ist in dir, er wohnt in dir, er wird dir nicht mehr genommen. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Du brauchst nicht zu befürchten, wie es damals, David schreibt das im Psalm 51, dass er den Heiligen Geist weggenommen bekommen würde. Simeon hat hier eine Sonderstellung wie einige Menschen im Alten Testament. Er hat den Heiligen Geist auf sich. Der Heilige Geist wurde damals bestimmten Menschen für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Berufung gegeben, damit sie Gottes Kraft auf sich hatten, direkt zu handeln. Heute ist das anders. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist feste in sich wohnen. Simeon hatte auch den Geist und er sehnte sich auf den Messias, auf den Christus. Und habt ihr gesehen, wie Lukas ihn beschreibt? So einfach. Es war ein Mensch mit Namen Simeon und er hatte diese beiden Kennzeichen. Er war gerecht und er war gottesfürchtig. Er lebte in einer Beziehung zu Gott. Er lebte in einer Beziehung zu Gott und er erwartete etwas ganz Bestimmtes. Er wartete auf, wie steht es hier, auf den Trost für Israel. Und das ist eine der wunderbaren Beschreibungen, die wir in dieser Passage über Jesus finden. Jesus ist der Trost Israels. Er ist der Christus des Herrn. Er ist Gottes Heil, das heißt Gottes Rettung. Jesus ist ein Licht zur Offenbarung und zur Herrlichkeit. Und auf diesen Jesus wartete dieser Simeon. Sehnlichst wartete er auf diese anbrechende Zeit. Er lebt in Erwartung auf Gottes Zusagen, ja, denn ihm wurde eine göttliche Zusage, wie es im Vers 26 steht, zuteil. An diese Zusage klammerte er sich, diese Zusage, wie es hier steht, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er diesen Christus des Herrn gesehen hat. Das ist Vertrauen auf den lebendigen Gott. Gott gibt durch seinen Geist eine Zusage und man klammert sich daran, man vertraut Gott. Darum wird ja auch gesagt, dass er gerecht vor Gott ist. Simeon wartet auf den Trost Israels, auf den Retter, auf die Erlösung Israels. Er wartet auf den Messias. Wie ist diese Sehnsucht möglich? Woher hat er diese? Durch den Geist geleitet. Das wird hier deutlich in diesen Versen. Er unterstellt sich dem Geist. Er unterstellt sich damit Gottes Willen. Er unterstellt sich dem lebendigen Gott. Der Geist leitet ihn und Simeon lässt sich leiten. Voller Vertrauen auf die unergründlichen Wege des Herrn hält Simeon an dieser Zusage Gottes fest. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Auf die Verheißung, auf die Versprechen, auf die Zusagen Gottes Vertrauen, daran festhalten. Und wie cool ist das, ja? Er ist in einem gewissen Zeitraum unsterblich. Gott hat es ihm gesagt, du bist unsterblich. Und zwar bis dahin, bis du den Messias gesehen hast. So lange würde er nicht sterben. So lebt er in dieser Erwartung auf Christus. Und irgendwann, eines Tages ist es soweit, diese außergewöhnliche Begegnung mit Christus, sie findet statt. Erneut wird deutlich, wer hier am Werk ist. Es ist, Vers 27, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, es ist kein Hirngespinst. Es ist keine einfach übernatürliche Kraft. Es ist die dritte Person der Gottheit. Es ist Gott, der Heilige Geist. Und der, Vers 27, führt Simeon zum Tempel, in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er, Simeon, es in seine Arme. Das sind Gottes Wege. Manchmal so unergründlich für uns. Und die Bibel macht deutlich, Gott hält die einzelnen Fäden in der Hand und verbindet sie. Er führt sie zu einem passenden Gewebe zusammen. Auf der einen Seite haben wir Simeon, der sich unter der Leitung des Heiligen Geistes in den Tempel führen lässt. Gott führt ihn in die Nähe des Messias. Und auf der anderen Seite haben wir Maria und Josef, die schlicht und ergreifend nach Gottes Wort handeln. Sie handeln nach Gottes Gesetz, steht hier. Die Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Warum sind sie hier? Lass uns einige Verse noch vorher lesen, die Verse 21 bis 24. Schließt direkt an hier in Lukas an die Begegnung mit den Hirten. Und als 8 Tage nach der Geburt Jesu vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung, also von Maria, nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen, um ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und so war Maria zunächst, ich habe es einmal versucht hier mal darzustellen, nach 3. Mose 12 für 7 Tage als unrein zu betrachten. Dann am achten Tag wurde Jesus beschnitten, wie jeder männliche Jude. Und dann nach weiteren 33 Tagen, heißt es im Gesetz, wird eben jenes Opfer dargebracht, eben in Jerusalem im Tempel. Jesus zu diesem Zeitpunkt also ungefähr 6 Wochen alt, als er dem Herrn heilig geheißen werden sollte, der Erstgeborene. Aber niemand scheint Maria, Josef und Jesus weiter groß zu beachten. Für niemanden sind diese Menschen wichtig, als sie in den Tempel kommen. Für niemanden ist es eine besondere Begegnung, nicht wahr? Aber einer, der wird seines Lebens so froh. Er sieht durch den Heiligen Geist tiefer. Er sieht die Schicksale, die sich hinter diesem Mensch Jesus verbergen. Jesus, unser Schicksal. Gottes Zusage erfüllt sich vor seinen Augen. Und so nimmt Simeon diesen Jesus in seine Arme. Er weiß, dass er der von Gott versprochene Christus, der Retter ist. Er ist der Einzige, der dem Menschen Sinn geben kann. Und Simeon erlebt das Einzige, was im Menschenleben Sinn gibt, die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Das ist alles, was ihm versprochen worden ist. Du wirst ihn sehen, noch bevor du stirbst. Gott hält seine Zusagen. Und wohin führt das? Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Es führt in den Lobpreis. Simeon sieht Jesus und preist Gott dafür. Die Begegnung mit Christus verändert alles. Und darum rufe ich dich auf, lebe in sehnlicher Erwartung auf Christus. Mache dich auf, ihm zu begegnen. Und dazu möchte ich dich aufrufen, dass du jeden Tag neu in dieser sehnlichen Erwartung auf Christus lebst. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du einmal Ja gesagt. Ja gesagt zu Christus und einer persönlichen Beziehung mit ihm. Du hast Ja gesagt zur Vergebung deiner Schuld, die Christus selbst erwirkt hat am Kreuz. Du hast Ja gesagt, ja Jesus, du bist mein Retter und Herr. Und da bist du Christus schon an dem entscheidenden Punkt deines Lebens begegnet. Aber dort hat es gerade erst angefangen. Dort ging die ganze Reise erst los. Und du hast viel erwartet, du hast viel getan, du hast gebrannt für Jesus. Aber vielleicht sitzt du heute hier so am Ende des Jahres erschöpft. Vielleicht sitzt du hier ein bisschen müde. Vielleicht sitzt du hier und es ist schon lange her, dass du diese brennende Liebe für Jesus hattest. Vielleicht sitzt du hier und das Feuer für Jesus ist klein geworden. Du bist müde geworden, du bist träge geworden, ganz anders als Simeon, der Feuer und Flamme war. Dein Leben plätschert nur so dahin, dir fehlt die Freude zu Christus, die Freude, um in der Gemeinde zu dienen. Frage dich, wo und warum ist deine tägliche Erwartung auf Christus verloren gegangen? Wo ist dein Wunsch nach Nähe zu Christus verloren gegangen? Was hindert dich daran, mit ihm in Kontakt zu treten? Indem du sein Wort hörst und indem du zu ihm redest. Der Geist, der möchte dich dahin treiben, in die Nähe zu Christus, dass du Christus verherrlicht. Und auf der anderen Seite darf ich dich aufrufen, überwinde Trägheit, überwinde Faulheit, Disziplinlosigkeit, bete dafür, dass wenn es in deinem Leben im Moment so ist, dass du zu Christus kommst. Christus und die Begegnung mit ihm verändert dein Leben. Und Weihnachten war ja gerade erst und wir haben ja in besonderer Art und Weise immer wieder auf Christus geschaut, in den Predigten, den Andachten. Klar, es ist der Feiertag von Christi Geburt. Und vielleicht wurde dadurch dein Blick schon ein wenig fokussiert, wie bei einer Kamera, wo an deinem Herzen durch das Objektiv von Gottes Wort gewissermaßen der Fokus neu auf Jesus gelegt worden ist. Aber die Frage ist, wie geht es jetzt nach Weihnachten für dich weiter? Ich rufe dich auf, nimm dir für die kommende Zeit diesen Gedanken, dieser sehnlichen Erwartung auf Christus von Simeon mit. Wie er Christus erwartet hat, wie er ihn sehnlich herbeigewünscht hat, wie er in seiner Nähe sein wollte. Und Beziehungspflege geschieht durch sein Wort und durch Gebet. So kannst du Christus begegnen. Aber darüber hinaus gibt es noch eine weitere Begegnung, für die ich dir ein bisschen Geschmack machen möchte. Die Begegnung mit Christus von Angesicht zu Angesicht. Jörg hat es in einer seiner letzten Predigten auch erwähnt. 1. Thessalonicher 4, dass wir uns mit diesen Worten trösten, mit diesen Worten ermuntern sollen. Es geht um die Entrückung der Gemeinde. Christus entgegen, dann wenn Christus all diejenigen, die glauben, nach Hause holt. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Lebe in der Erwartung auf Christus. Und lass uns zusammen rufen, wie Johannes in seiner Offenbarung in einer der letzten Verse ruft: Komm, Herr Jesus. Und so war es auch zwischen Kezia und mir, als wir noch nicht verheiratet waren. Wir konnten uns damals, weil sie etwas weiter weg gewohnt hat, nur alle 1 bis 2 Wochen sehen. Aber unter der Woche hatten wir trotzdem Kontakt, Gemeinschaft, Begegnungen. Damals war das Skype, so eine Art Videotelefonie für alle, die es nicht kennen. Man konnte sich sehen, miteinander sprechen. Wir hatten so Gemeinschaft und wir konnten unser Leben teilen. Und das hat unser Leben ein Stück weit schon beeinflusst. Das Reden miteinander. Aber erst zum Wochenende hin, wenn wir uns wirklich gesehen haben, dann ging die Freude meist über. Und so wünsche ich mir das für dich und für mich, dass du diese Erwartung auf Christus hast. Das tägliche Leben, diese Gemeinschaft mit Christus durch Bibelstudium und Gebet, dass sie unser Leben verändert, dass sie dein Leben verändert. Und dass dich, damit kommen wir gleich zum zweiten Punkt, in die Anbetung treibt, zum Lobpreis. Aber auch, dass du ausgerichtet bist auf diesen Tag, wenn Christus wiederkommt. Es ist der Tag, wo du vom Glauben zum Schauen kommst. Es ist der Tag, wo du anbeten niederfällst vor seinen Stufen. Es ist der Tag, wo du den König in seiner Schönheit siehst. Es ist der Tag, wo die Freude vollkommen überströmt sein wird. Und dann wirst du das tun, was Simeon nämlich auch jetzt tut. Du wirst anbeten. Und das ist der zweite Punkt. Lobe Christus. Wir lesen nochmal die Verse 28 bis 32. Und Simeon lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und diese Verse beinhalten einen von mehreren bekannten Lobpreispassagen, die wir im Lukas-Evangelium in den ersten 2 Kapiteln finden. Ich habe sie hier nochmal aufgelistet, die haben auch alle so coole lateinische Namen. Der Lobpreis der Maria zum Beispiel, das Magnificat, meine Seele erhebt den Herrn, bedeutet das. Also diese lateinischen Begriffe sind immer diese ersten Worte. Zacharias, der Benediktus, gepriesen. Lobpreis der Engel. Das kennen wir alle, Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe und eben den Nunc Dimittis. Nun entlässt du deinen Knecht, den Lobpreis des Simeon. Und wir finden noch weiteren Lobpreis. Die Hirten preisen Gott, den Herrn. Hanna in Kapitel 2, Vers 38 preist Gott, den Herrn. Wenn man das so sieht, Lukas 1 und 2 ist voll von Lobpreis. Es geht um Jesus Christus, es geht um den Retter, es geht um die Begegnung mit ihm. Und wir haben eben diesen Nunc Dimittis, nun entlässt du diesen Lobpreis des Simeon vor uns. Und er hat eins verstanden: Nun, jetzt ist die Zeit da, dass ich entlassen werden kann. Es zeigt das Ende. Die Zeit ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt, wie Paulus es später schreibt. In allem Zweifel, den vielleicht auch ein Simeon hatte. Wann kommt das denn endlich mit der Zusage Gottes? Vielleicht haben manche über ihn gelacht. Die dachten, hä, der Messias, was? Ja, vielleicht, aber nee, noch nicht. Der Herr entlässt ihn aus seiner Pflicht. Er hält seine Zusagen fest ein. Und wie wird Simeon entlassen? Was steht hier im Text? Im Frieden. Er hat Frieden gefunden. Er weiß, ja, in meinem Herzen ist nun Frieden. Ich habe das Heil, ich habe die Rettung gesehen. Ich habe den gesehen, der für alle Menschen Rettung bedeutet. Er kann in Frieden sterben, weil er nicht nur ein kleines Kind, und hier ist ein Gemälde dazu, sondern eben den Retter Jesus Christus gesehen hat. Und das gibt ihm Frieden für das Hier und Jetzt. Er hat Frieden in seinem Herzen und er kann getrost zu seinem Gott gehen. Simeon ist Christus begegnet, dem Herrn, der die Sünden der Welt wegwaschen sollte. Simeon weiß, Israel und auch die ganze Welt, und hier steht, im Angesicht aller Völker, haben in Christus diese eine Chance, gerettet zu werden. Die eine Chance, um in den Himmel zu kommen, nur durch Christus. Und das sieht er hier, das erkennt er in dieser einen Person. Gott ist in Christus auf diese Welt gekommen und sichtbar geworden. Ein Licht zur Offenbarung steht hier für die Nationen, das heißt für alle Völker, für alle Menschen eben außerhalb des Volkes Israel, denn die werden nochmal extra hier beschrieben. Jesus ist das Licht der Welt. Jesu Rettungstat am Kreuz leuchtet für die gesamte Menschheit. Und das ist allen lobenswert. Ja, wir singen es doch auch. Wir haben es gesungen, ich denke, die letzten Wochen ein, zwei Mal. Jesus, der Heiland der Welt, ist da, klatscht in die Hände, singt Halleluja. Jesus, der Weg zu Gott, ist da, springt in die Luft, singt Halleluja. Wie heißt es weiter? Jesus, der Retter der Welt, ist da. Jesus, die Tür zu Gott ist da. Jesus, das Licht der Welt, ist da. Jesus, die Brücke zu Gott, ist da. Und der Refrain? Freude, 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 Freude. Freude im Himmel und überall. Freude, 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 Freude. Freude auf Erden und im Stall. Und Simeon hatte gewiss eine so große Freude. Was für eine Sicht dieser Simeon hatte, der das alles in Verbindung brachte mit Jesus. Für das Volk Israel bedeutet es Herrlichkeit. Sie werden auch irgendwann verstehen, wer Jesus ist. Ihren König anbeten. Aber zunächst stößt dieser Lobpreis, das steht im Vers 33, auf Verwunderung. Ja? Vater und Mutter von Jesus, Josef und Maria, die wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Ihr Sohn, Retter der Welt? Ja, Jesus, Licht der Welt, Retter der Welt. Und an seiner Person, das werden wir gleich in den letzten beiden Versen sehen, scheidet sich alles. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Doch möchte ich zunächst diesen zweiten Punkt zur Anwendung bringen, wo Simeon uns gezeigt hat, was Lobpreis bedeutet. Du wirst in das Lob hineingetrieben, wenn du Jesus begegnest. Du erkennst vielleicht etwas Neues in der Schrift. Du kennst eine neue Eigenart Gottes oder verstehst etwas, was in deinem Leben falsch ist. Du kannst es korrigieren und Jesus gewinnt mehr Raum in deinem Leben und du lobst ihn. Dein Mund geht über, weil dein Herz voll wird mit Gottes Wort. Du betest an. Bete Christus an. Und ich weiß, dass Simeon Gott angebetet hat, eben für Christus. Aber letzten Endes kommt es vor Gott, denn Gott, der Vater und Gott, Jesus Christus, sind untrennbar miteinander verbunden. Ja, Jesus macht das in Johannes 5 deutlich. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Wird der eine geehrt, wird auch der andere geehrt und umgekehrt. Christus ist der Herr und der Gott. Er ist es, der Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis empfängt. Das ist unser Christus. Und es ist der Vater Gott, von dem alles ist, durch den alles ist, zu dem alles hin ist. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Lobe Gott. Lobe Gott. Und wir sehen, die Begegnung mit Christus verändert einfach alles. Und wenn du diese Sehnsucht zu Christus hast, wenn du diese Erwartung lebst, wenn du Christus erwartest und du darfst viel von ihm erwarten, er ist Gott, dann wird dich das in den Lobpreis führen. Schlag mit mir Kolosser 3, Vers 16 auf, eine Stelle, die das hoffentlich ein Stück weit deutlich macht. Kolosser Brief, Kapitel 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder auch unter euch. In aller Weisheit lernt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Die Basis ist Gottes Wort, was reichlich in dir bzw. unter uns in der Gemeinde wohnen soll. Es soll bei uns zu Hause sein. Es soll kein Fremder für uns sein, sondern es soll bei uns zu Hause sein. Und es soll reichlich in seinem Leben vorhanden sein. Darum sei du selbst in Gottes Wort zu Hause. Dass du studierst und dass es bei dir innerlich Form gewinnt. Und wenn dein Herz voll des Wortes Gottes ist, was passiert dann? Wenn du gefüllt bist mit dem reichlichen Wort, dann wird Gottes Wort mehr und mehr gelehrt. Dann wird Gottes Wort mehr und mehr gebraucht, um zur Ermahnung und zur Ermunterung. Und dann wird Gottes Wort gebraucht, um letzten Endes Loblieder zu formen in unserem Herzen. Singt und spielt dem Herrn. Darum fülle dein Herz mit Gottes Wort und lobe seinen Namen. Ein einfacher Aufruf. Widme dich seinem Wort immer wieder neu. Versäume nicht die Gottesdienste. Und wenn möglich die anderen Veranstaltungen, wo Gottes Wort verkündigt wird, wo du lernen kannst, wo dein Herz voll mit Gottes Wort werden kann. Eine Begegnung mit Christus verändert alles. Ein bisschen geistliche Speise der Bibel kann ausreichen, dass dein Herz wieder neu fokussiert wird auf Christus. Und so wirst du eine innere Freude haben und du wirst dahin geführt, dass du anbetest. Dein Mund wird überfließen von diesem freudigen Herzen des Lobes. Fülle dein Herz mit Gottes Wort und lobe seinen Namen. Und ähnlich ist es auch bei Kezia und mir gewesen. Je mehr Zeit wir eigentlich miteinander verbracht haben, desto mehr habe ich auch von ihr geredet. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Man hat es mir hin und wieder mal gesagt. Je mehr wir uns also begegnet sind, desto mehr Lobeshymnen, damals waren es verliebte Lobeshymnen, habe ich über Kezia gesungen, gesprochen, Lieder geschrieben. Es passiert mehr oder weniger automatisch. Und als Kind Gottes wird dein Herz durch sein Wort, durch seinen Geist verändert. Und es führt dich mehr oder weniger automatisch in den Lobpreis, in Lobeshymnen. Weil du überwältigt bist von Gottes Eigenschaften, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Treue und so weiter. Und das wünsche ich mir, dass du genau dahin getrieben wirst, jetzt am Ende des Jahres, dass du neu motiviert wirst und vorangehst mit Christus, für Christus und dass du ihn lobpreist. Und wenn du jetzt hier sitzt und noch kein Kind Gottes bist, dann hör jetzt noch einmal gut zu. Dieser dritte Punkt ist auch in besonderer Art und Weise ein entscheidender für dich. Aber alle anderen dürfen nicht weghören, denn es ist wichtig, es ist ungemein wichtig, weil das unsere Aufgabe ist, den Menschen zu sagen. Und das ist, ich habe ihn übertitelt, ein bisschen herausfordernd, lehne Christus nicht ab. Wir lesen noch einmal die letzten beiden Verse in Lukas 2. In unserem Text. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Wort, deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Zunächst segnete Simeon, Josef, Maria, Jesus. Er wünschte ihnen Gutes von Gott. Und gerade für diesen schweren Weg, der vor ihnen liegen sollte, tat er das. Er wünschte ihnen Gutes von Gott. Und dann spricht Simeon ganz konkret zu Maria. Er spricht zu ihr, weil sie das alles in besonderer Art und Weise miterleben sollte, das Leiden Jesu und auch den Tod. Sie wird am Kreuz stehen. Simeon erklärt ihr, was wir eben hier unter diesem dritten Punkt haben. Christus ist der Scheidepunkt der Menschheit. Die einen begegnen ihn und beginnen ihn zu loben, ihn in ihr Leben zu lassen und ihr Leben nach ihm auszurichten. Und die anderen lehnen ihn ab und sie werden, wie es hier steht, zu Fall kommen. Und in diesen beiden Versen fokussiert sich Simeon speziell auf das Volk Israel, natürlich. Und sie wird es mit voller Wucht treffen. Sie werden Jesus, den Messias, ablehnen. Aber dieses Prinzip von Fallen und von Auferstehen gilt letztlich für die gesamte Menschheit. Der Mensch erlebt entweder Fall oder Auferstehen in Jesus. Jesus ist der Scheidepunkt. Die Menschen in Israel und auch du fällst, wenn du Christus als Retter ablehnst. Christus wird an anderen Stellen, und das habe ich hier beschrieben, als Stein des Anstoßes beschrieben. Wo man sich stößt, wo man sich den Knöchel anhaut. Und wir wissen alle, wie weh das tut, oder den kleinen Zeh, das ist, glaube ich, noch unangenehmer, wenn man sich den irgendwo anhaut. Der Stein des Anstoßes. Man tut sich weh an Jesus und man ärgert sich über ihn. Aber andere Menschen in Israel und auch du können auferstehen, wenn du Christus als Retter annimmst. Christus wird nämlich an anderer Stelle auch als Eckstein beschrieben. Ein Eckstein ist der Eckstein eines Gebäudes, an dem das ganze Gebäude dann ausgerichtet werden kann, dass es gerade und ordentlich verläuft. An ihm entscheidet sich alles. Christus ist Scheidepunkt über Leben und Tod, über Himmel und Hölle. Jesus, der Retter, Jesus, der Herr, im Leben annehmen oder nicht, aufstehen oder fallen. Christus ist dieser Scheidepunkt. Und Simeon macht eines deutlich. Viele werden dieses krasse Zeichen, was Gott durch Jesus Christus gegeben hat, widersprechen. Jesus ist das Zeichen Gottes, ist der Fingerzeig Gottes. Und dieses Zeichen wird abgelehnt werden, steht hier. Den Rest dieser Ablehnung, den kannst du im Lukas-Evangelium verfolgen. Den kannst du auch in Lukas 2 Teile, also der Apostelgeschichte, dann im zweiten Teil eben nachlesen. Wie der Name Jesus verkündigt wird und die, die ihn verkündigen, abgelehnt werden. Aber andere nehmen ihn an. Und so war viel Widerspruch gegenüber Jesus gewesen. Die Menschen in Israel haben ihm widersprochen. Die ganze hasserfüllte Ablehnung und Verwerfung des einzigen Retters, Jesus Christus, wird ans Kreuz genagelt. Und das entstammt alles aus einem Ort. Und das sind die Herzen, die Gedanken des Herzens der Menschen, die Überlegungen aus vielen Herzen. Daher kommt es. Das Herz ist das Problem. Dein und mein Herz ist immer das Problem. Unser Inneres, unser Denken, Fühlen, Wollen, unser Verstand, das beschreibt die Bibel mit Herz. Es will Gott nicht annehmen, es will sich nicht an Gott hängen. Es will lieber ohne Gott seinen eigenen Weg gehen. Aber letztlich wurde dann in Israel offenbar, was die Pharisäer, eben diese geistliche Elite Israels, und was die Israeliten dachten, wie die Jünger zu Jesus standen, wie das Volk Israel zu seinem Messias stand. Das Kreuz zeigt es. Gerade das Geschehen am Kreuz ist auch für Maria eben dieser hier in Vers 35 erwähnte Schwertstich ins Herz. Sie steht am Kreuz und sieht ihren eigenen Sohn dort sterben. Sie muss in ihrer Seele viel gelitten haben. Dort, wo Jesus sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Das Kreuz ist das Geschehen, was zum Scheidepunkt der Menschheit wird. Das Kreuz ist das Skandal in vielerlei Augen. Warum? Weil das Kreuz dir alles nimmt. Wenn du das Kreuz annimmst und sagst, ja, Jesus, du hast das für mich getan, dann musst du dich auf einen anderen verlassen. Dann musst du dir eingestehen, dass du Schuld hast. Du musst dich auf Jesus Christus verlassen. Aber er hat sein Leben für dich gegeben. Und wenn du heute hier sitzt und hast das verstanden, dass du noch keine Beziehung zu Christus hast und du brauchst Vergebung deiner Schuld, dann nimm das an, weil Christus es für dich getan hat. Er hat alles für dich gegeben, sein Leben. Willst du Jesus begegnen oder nicht? Und ich sage dir, es geht um Fall oder Aufstehen, Himmel oder Hölle. Die Begegnung mit Christus verändert alles. Lehne Christus darum nicht ab. Nimm ihn auf in dein Leben. Kehre um zu Christus und sag, mein altes Leben, ich will es nicht mehr. Ich will ein neues Leben mit dir. Vergib mir meine Schuld. Du kannst im Gebet zu ihm kommen. Wie mit einer Person redest, du mit ihr redest, so kannst du mit Jesus reden. Lehne Christus nicht ab. Und so, als ich Kezia damals kennengelernt habe, habe ich wahrscheinlich keine Möglichkeit ausgelassen, ihr zu begegnen. Ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Ich habe sie nicht abgelehnt, weil ich wusste, was sie mir bedeutet. Und ich hoffe, du weißt, was Christus bedeutet und was das Kreuz bedeutet. Wir haben Weihnachten nun hinter uns gelassen, dieses Jahr. Aber damit geht der Blick schon langsam wieder auf Ostern. Und ich finde dieses Bild so genial. Ich hoffe, man kann es erkennen. Vorne die Krippe, die Geburt Jesu, und der Weg geht bis zum Hügel Golgatha, bis zu den drei Kreuzen. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde. Unsere Rettung ist nun da. Und das ist die gute Botschaft. Und deswegen sagte ich vorhin, all diejenigen, die bereits eine Beziehung zu Christus haben, hört gut zu. Diese Botschaft, der hast du selbst geglaubt. Diese Botschaft, die sollst du auch anderen weitergeben. Und das ist ein Aufruf an dich. Weise Menschen in deiner Umgebung auf Christus hin. Lade sie ein, zu Christus zu kommen. Lade sie ein, in dein Leben daran teilzuhaben, wie du mit Jesus lebst. Dafür ist es wichtig, dass du dir Gedanken machst, auch um diese ersten beiden Punkte. Sehen die Menschen das in deinem Leben? Sehen sie diese Hoffnung? Sehen sie diese Freude? Sehen sie die geänderte Gesinnung, die veränderten Gedanken? Sehen sie deine veränderten Prioritäten? Lade die Menschen in dein Leben ein. Lade sie in die Gemeinde ein. Lade sie ein, ein gutes Buch zu lesen. Klammer auf, Werbeblock, wir haben hier ein tolles Bücherregal. Macht Gebrauch davon. Bücher günstig zu bekommen. Auch evangelistische Dinge zum Weitergeben. Schenkt ihnen eine Bibel. Sagt, lest drin. Schau mal, wie das mit Jesus war zu Weihnachten. Mach sie neugierig drauf und führe sie zu Christus. Christus ist der Scheidepunkt. Es geht um Fallen oder Aufstehen. Und so haben wir in unserem heutigen Bibeltext eben diese drei Aufrufe gesehen. Diese drei Aufrufe: lebe in Erwartung auf Christus, lobe Christus und lehne Christus nicht ab, weil die Begegnung mit Christus einfach alles verändert. Und damit hoffe ich, dass wir das Ziel der Predigt erreicht haben, dass du heute ein Stück weit wirklich mehr verstanden hast, dass die Begegnung mit Christus wirklich alles verändern kann. Kezia ist in meinem Leben einer der Menschen, die mein Leben verändert hat, die mein Leben geprägt hat. Mein Leben teilweise auf den Kopf gestellt hat, meine Prioritäten verändert hat. Aber die Begegnung mit einer anderen Person hat mein Leben noch nachhaltiger und reichhaltiger verändert. Und das ist die Begegnung mit Jesus Christus. Er hat mich gerettet, er hat mir Leben geschenkt. Er hat mich von der Finsternis herausgerissen und in sein Licht gestellt. Und ich werde ewig bei Gott im Himmel sein, weil ich an ihn glaube. Und das hat er mir versprochen. Wenn ich sterbe, oder wenn er mich nach Hause holt, werde ich bei ihm sein. Und so wünsche ich mir, dass du dieses Weihnachtsfest nicht nur erlebt hast und es ist wieder vorbei, sondern dass der Fokus weiterhin auf Christus bleibt. Dass du jetzt am Ende des Jahres und im Übergang zum neuen Jahr motiviert mit Freude gehst. Dass du motiviert deinen Dienst aufnimmst in der Gemeinde und deine Gaben einsetzt für Christus. Und ich wünsche dir, dass du wie Simeon diese Sehnsucht hast, Jesus zu begegnen. Vielleicht zum ersten Mal, aber immer wieder neu. Sodass dein Leben immer mehr von Lob gekennzeichnet ist. Und dass du zu Gottes Ehre leben kannst, weil die Begegnung mit Christus alles verändert. Amen.